Sie hören Lora aus dem Eine Welthaus. Wir beschäftigen uns heute mit dem Anarchismus. Die Südafrikaner Lucien van der Walt und Michael Schmidt haben eine umfangreiche Untersuchung über den Anarchismus herausgegeben. Jetzt ist eine Übersetzung in Deutsch erschienen mit dem Titel Schwarze Flamme, revolutionäre Klassenpolitik im Anarchismus, Syndikalismus. Das Buch ist umstritten, trotzdem gilt es aber jetzt schon als Standardwerk zur Theorie des Anarchismus, Syndikalismus. Wir bringen zuerst ein Interview mit Andreas Förster, einem der beiden Übersetzer, und danach bringen wir seinen Vortrag vom 11.11.2013 im Eine Welthaus in München, bei einer Veranstaltung der Freien Arbeiterinnenunion. Zuerst zum Interview von Andreas Förster, was Johanna von Radio Dreiecksland in Freiburg führte.
Das Buch Schwarze Flamme, revolutionäre Klassenpolitik im Anarchismus und Syndikalismus ist im Original 2009 erschienen und dieses Jahr auf Deutsch. In drei Teilen erörtern die Autoren Theorie und Analyse, Strategie und Taktik und soziale Themen des Anarchismus. Das Ganze in einem 400-Seiten-Werk, das eine historische wie auch globale Perspektive aufnimmt. Übersetzt wurde die Schwarze Flamme von Andreas Förster und Holger Marx, und ersterer stellt das Buch vor. Hallo Andreas.
Schönen guten Tag, Johanna.
Zunächst mal, was hat dich an der Schwarzen Flamme so gereizt, dass du bereit warst, dich mit dieser ausgiebigen Analyse von Anarchismus und Syndikalismus als Übersetzer intensiv zu befassen?
Vor allen Dingen die systematische Herangehensweise der beiden Autoren, Lucien van der Walt und Michael Schmidt, die ja die Anarchismusdefinition vom Kopf auf die Beine stellen, und dann auch der Bezug auf die syndikalistische Bewegung und auf die heutige Zeit und auch der Ansatz der Autoren, dass sie versuchen, die anarchistische Tradition fruchtbar zu machen für aktuelle Kämpfe und also auch zu einem Neuaufschwung des Anarchismus beizutragen.
Die Autoren analysieren den Anarchismus zeitlich eingegrenzt als modernes Phänomen, aber räumlich weiter als in vielen anderen Darstellungen, nämlich explizit als globales Phänomen. Was fügt die globale Perspektive, die anarchistische Bewegungen auf der ganzen Welt beleuchtet, den üblicheren eurozentrischen Darstellungen an Neuem hinzu?
Wenn man eine eurozentrische Perspektive einnimmt, dann versteht man vor allen Dingen den Anarchismus mit Schwerpunkt in Spanien. Wenn man aber eine globale Perspektive einnimmt, dann sieht man sehr wohl, dass der Anarchismus nicht nur in Spanien, sondern auch in anderen Ländern eine Massenbasis erlangen konnte und auch handlungsfähig wurde. Und das ändert natürlich das Bild des Anarchismus auch ganz stark. Und das ist ein wesentlicher Beitrag zum Verständnis auch.
Mhm. Könntest du in der Form jetzt so in kurze Worte fassen, in welcher Richtung das Bild des Anarchismus ändert? Lässt sich das überhaupt so zusammenfassen oder sind das ganz viele verschiedene Aspekte?
Es wertet vor allen Dingen die strategischen Fragen auf. Das heißt also, dass eine Bewegung, in diesem Fall die anarchistische Bewegung, auch selbst sehr stark verantwortlich ist für ihren eigenen Erfolg. Wohingegen ja, wenn man sagt, Spanien war eine Ausnahme, dann öffnet man ja Tür und Tor für Mutmaßungen, wie zum Beispiel das aus der spanischen Geschichte zu erklären oder irgendwelche Prädispositionen des spanischen Volkes oder so, eine besondere Affinität zum Anarchismus. Und wenn man das auf globaler Ebene sieht, dann sieht man sehr wohl, dass es eben nicht in erster Linie an irgendwelchen historischen Voraussetzungen lag, sondern auch an strategischen Entscheidungen, die eben auch in der Hand der anarchistischen Bewegung und ihrer Akteure liegen.
Greifen wir da vielleicht ein Beispiel heraus. Die beiden Autoren sind südafrikanische Staatsbürger. Wie beschreiben Sie den Anarchismus in Südafrika?
Sie gehen da vor allen Dingen auf die ersten Gewerkschaftsgründungen Anfang des 20. Jahrhunderts ein in Südafrika und auch auf deren Abgrenzung von den üblichen weißen Gewerkschaften der damaligen Zeit, die zum Beispiel schwarze und auch indische Arbeiter damals nicht aufgenommen haben, im Unterschied zu den syndikalistischen Organisationen. Und die etablierten Gewerkschaften haben auch Forderungen vertreten, wie zum Beispiel bestimmte Berufe nur Weißen vorzubehalten, wogegen sich natürlich die syndikalistischen Gewerkschaften gewandt haben, ganz explizit, und damit auch eine Massenbasis in Südafrika erreichen konnten.
Kommen wir zum Konzept des Anarchismus selbst. Die Autoren arbeiten eine Broad Anarchist Tradition heraus. Ihr habt diesen Begriff nicht ins Deutsche übersetzt. Zunächst mal ganz einfach gefragt, warum bleibt er so im Englischen stehen?
Wir haben den bewusst nicht ins Deutsche übersetzt, weil er ein sehr vielschichtiger Begriff ist und wir den in diesem Schillern auch behalten wollten. Also Broad diese Breite bezieht sich einerseits natürlich auf die Bewegung an sich, die verschiedene Ströme auch in sich birgt, bezieht sich aber auch darauf, dass die Bewegung in die Breite der Gesellschaft wirken will und bezieht sich auch darauf, dass auch sehr unterschiedliche Strategien in der gleichen Bewegung ausgearbeitet wurden, um eben diese Breitenwirkung zu erlangen. Und da hatten wir gedacht, es wäre besser, wenn man den im Englischen lässt, weil es das halt knackiger macht.
Ein Aspekt des Buches, der für viele Diskussionen gesorgt hat, ist, dass die Autoren quasi vertreten, dass nicht überall Anarchismus drin ist, wo Anarchismus draufsteht. Kann man vielleicht sagen, dass diese Broad Anarchist Tradition auch als eine bestimmte Form des Anarchismus verstanden werden kann? Ihr habt in eurem Nachwort geschrieben, es geht keineswegs darum, jemanden seine anarchistische Identität abzusprechen, wenn er oder sie das selbst so versteht. Ist Broad Anarchist Tradition ein spezieller Anarchismus, könnte man das so sagen?
Es kommt eben auf das Verständnis des Anarchismus an, was man davon hat. Und wir haben auch gesagt im Nachwort, dass man halt vielleicht dann noch sagen könnte, das, was heute unter Anarchismus verstanden wird, wäre vielleicht eher Neo-Anarchismus. Weil das Interessante an dieser Broad Anarchist Tradition ist tatsächlich, dass das die vorherrschende Auffassung in der historischen anarchistischen Bewegung war und dass das quasi der originale Anarchismus ist. Ja. Das Konzept, das Lucian und Michael vertreten, ist, dass man ähnlich wie den Sozialismus oder Liberalismus, eben den Anarchismus, dieses so ein Ismus-Ding, eben begreift als soziale Bewegung, die auf eine gesellschaftliche Veränderung halt hinwirkt. Und in dem Sinne ist die Argumentation, die gewisse individualistische Ansätze da nicht mit reinbringt, weil es eben keine gesellschaftliche Veränderungsstrategie gibt, finde ich durchaus schlüssig.
Darauf sollten wir vielleicht noch mal ein bisschen näher eingehen. Das Konzept von Anarchismus, was die beiden Autoren, Lucien und Michael, vertreten, schließt einige Strömungen ein oder auch Personen, die sich selber eher als, zum Beispiel als Marxistin bezeichneten, und schließt solche aus dem Anarchismus aus, die sich selbst als Anarchistinnen verstanden haben oder zumindest gemeinhin so verstanden wurden. Was sind die Kriterien, die sich festmachen lassen? Wonach lässt sich Anarchismus bestimmen?
Also wie gesagt, Anarchismus wird verstanden als gesellschaftsverändernde Bewegung. Sie haben das dann historisch auch zurückgeführt und es wird auch in anderen Darstellungen, selbst wenn sie eine andere Anarchismusdefinition zugrunde liegen, so vorgestellt, dass der Anarchismus im Rahmen der sozialistischen, auch frühsozialistischen Bewegung aufgekommen ist und sich entwickelt hat, auch in Abgrenzung zum Marxismus. Eben daraus ziehen dann Lucy und Michael die Kriterien, was Anarchismus ist, und zwar halt als ein Teil der sozialistischen Bewegung, der auf Internationalismus ausgerichtet ist, auch der gegen den Staat und gegen Hierarchien ist und natürlich auch gegen Kapitalismus und Grundbesitz, der aber eben zum Beispiel die Staatskritik sich nicht auf den Antietatismus beschränkt, auf eine Staatsfeindlichkeit, die sehr verschiedene Hintergründe und Motive annehmen kann und die natürlich mit den verschiedenen Motivationen auch verschiedene Ergebnisse zeitigen wird. Also hat man zum Beispiel Anarchismus als sozialistische Bewegung, hat keinen Bezug zu Stirner, meiner Meinung nach, und auch nach Meinung der Autoren. Und deswegen werden dann eben solche Vertreter, die gemeinhin zum Anarchismus oder als Vorläufer des Anarchismus gerechnet werden, eben dort, sag ich mal, ausgeschlossen. Aber es wird ja vielfach in der deutschen Rezeption auch aufgefasst als Verengung des Anarchismusbegriffes. Andererseits, wenn man die sozialistische Stoßrichtung mit einbezieht, dann wird der Begriff ja auch präziser und kann eben auch auf Sachverhalte oder Strömungen angewandt werden, die vielleicht sonst nicht in einer anarchistischen Verständnis mit einbegriffen wären, wobei natürlich aber das Endergebnis von der Betätigung dieser Kreise dann auch ein anarchistisches wäre.
Wenn wir jetzt bei den Ausweitungen und Eingrenzungen noch bleiben, du hast schon erwähnt, der Antietatismus reicht also nicht, sagen die beiden Autoren, sagt auch ihr Übersetzer, nicht zur Definition des Anarchismus. Ihr schreibt in eurem Nachwort, der Übersetzer, darüber hinaus noch, dass der Antietatismus als Konzept auch nicht überstrapaziert werden soll, dass zum Beispiel Phänomene wie Autorität nicht gleichzeitig mit dem Staat abgelehnt werden können, generell, dass auch Aspekte von Autorität gibt, die im Anarchismus durchaus eine Rolle gespielt haben, und zwar keine negative. Kannst du da vielleicht ein bisschen beschreiben, an welche Formen von Autorität ihr da gedacht habt?
Das ist eine ganz interessante Frage. Ich denke, man muss dann auch in der anarchistischen Bewegung von heute das noch stärker diskutieren. Ich denke aber, wenn wir von Autorität sprechen, dann heißt es zum Beispiel eine demokratische Basis, demokratisch gefällte Entscheidung hat zum Beispiel auch eine gewisse Autorität. Das heißt, man kann sich da nicht nolens volens darüber hinwegsetzen als Individuum, weil das würde ja den basisdemokratischen und freiheitlich-gleichheitlichen Ansatz des Anarchismus auch konterkarieren. Und das sind, denke ich, Problemaufrisse, die in der anarchistischen Propaganda in den letzten Jahren wenig oder gar nicht behandelt wurden. Und darüber müsste man, denke ich, ganz stark nachdenken. Es geht ja auch darum, es gibt ja vielfach das imperative Mandat in anarchistischen Kreisen. Das heißt, jemand wird eine Aufgabe übertragen, der ist aber jederzeit auch abrufbar. Und aber in der ausführenden Aufgabe hat er ja auch eine andere Stellung als jetzt jemand, dem halt die Aufgabe zum Beispiel nicht übertragen wurde.
Du hast am Anfang gesagt, die Autoren haben den Anarchismus vom Kopf auf die Füße gestellt. Nochmal die Nachfrage auch nach den Ausschlüssen im Konzept des Anarchismus. Man kann sicherlich darüber diskutieren, wie sie theoretisch vertretbar sind. Ihr macht das auch in eurem Nachwort sehr stark, dass es da um die Schärfung auch eines wissenschaftlich verwendbaren Konzepts geht. Jetzt mal abgesehen davon, ob man das akzeptiert oder nicht, muss man nicht trotzdem trennen zwischen einem theoretischen Konzept auf der einen Seite, was man schärfen kann, wo man mittels theoretischer Kriterien Strömungen ausschließen kann, und andererseits einem empirischen Phänomen der Selbstbeschreibung von Menschen als Anarchistinnen und Anarchisten, das einfach so nicht wegzudiskutieren ist?
Mit Sicherheit, die Autoren und auch wir wollen es nicht wegdiskutieren, sondern wir wollen eine Debatte anstoßen innerhalb der anarchistischen Bewegung. Das Interessante ist ja, dass durchaus von Anarchisten fast jeder Couleur die Ziele und Prinzipien geteilt werden. Eben im Grunde lässt sich das ja auch zurückführen auf dieses große Freiheit, Gleichheit, Solidarität. Und dann, denke ich, muss man aber, das machen die beiden Autoren auch stark, dass man sich strategisch überlegen muss, wie gelangt man dahin, diese Ziele zu verwirklichen. Ob man das mit heutigen Ansätzen der anarchistischen Bewegung wirklich schafft, daran habe ich zumindest meine Zweifel, wenn man sich auch anguckt, welchen gesellschaftlichen Einfluss die anarchistische Bewegung heute hat. Und dann geht es halt einfach darum, vielleicht auch in der Geschichte halt zu schauen, welche Entscheidungen und Richtungsentscheidungen wurden damals getroffen, und müsste man nicht vielleicht die Entscheidungen, die heute von der Mehrheit der Bewegung getroffen wurden und werden, überdenken und einen anderen Kurs einschlagen, um eben eine gesellschaftliche Wirkungsmacht auch zu erlangen.
Wie könnte das gehen in einer Strömung, die eigentlich definitorisch dann, denke ich, auch aufgestellt ist als eine, in der Basisorganisation eine große Rolle spielt, die auf jeden Fall nicht zentral gelenkt werden kann? Wie kann man da einen Kurs einschlagen? Ist das überhaupt möglich oder wäre das nur ein Glücksfall, wenn sich alle von unten einigen?
Ich denke, natürlich ist es möglich, sonst, wenn ich meinen würde, das wäre nicht möglich, dann könnte ich mir auch nicht vorstellen, dass eine ganze Gesellschaft anarchistisch organisiert werden kann. Im Wesentlichen wird es ja wohl über Debatten laufen müssen, sei es schriftlich, sei es in Versammlungen. Und dann wird man konkrete Fragen diskutieren und wird auch aus der Diskussion heraus zu konkreten Handlungsideen kommen. Und die werden dann entweder umgesetzt oder eben nicht. Ich denke, es wird auch eine gewisse Ungleichzeitigkeit geben, dass halt vielleicht der kritische Ansatz von Lucien und Michael in einigen Orten auf einen fruchtbaren Boden fällt und dann eben Auswirkungen hat und bei anderen vielleicht weniger oder später oder auch gar nicht. Und dann wird sich auch zeigen, ob dieser andere Ansatz von Lucien und Michael halt tatsächlich Früchte tragen kann oder nicht. Und dann geht die Diskussion eben weiter im Abgleich an der Realität von heute. Das ist, da denke ich, das Zentrale, dass man tatsächlich sich an der Gegenwart ausrichten muss und nicht auf 150 Jahre alte Diskurse sich versteifen sollte.
Nun zum Vortrag von Andreas Förster, einem der beiden Übersetzer des Buches Schwarze Flamme, revolutionäre Klassenpolitik im Anarchismus-Syndikalismus.
Die Gliederung meines Vortrags orientiert sich an dem Buch, ist also recht übersichtlich. Zuerst die Definition des Anarchismus als revolutionäre sozialistische Bewegung. Zweitens die Untergliederung des Anarchismus in aufständischen Anarchismus und eine Massenstrategie. Und drittens die Darstellung der verschiedenen Taktiken des Syndikalismus. Die vorliegende Studie hier ist von den beiden südafrikanischen Autoren Lucien van der Walt und Michael Schmidt erstellt worden. Lucien van der Walt ist Soziologieprofessor und Michael Schmidt ist investigativer Journalist. Das Buch ist eine Mischung aus Geschichte und Theorie, wobei der Schwerpunkt auf der Theorie liegt, die aber eben historisch-empirisch hergeleitet wird. Drin ganz viele Beispiele und ganz viele Nennungen von Namen, von Organisationen und von Personen, die also einen guten Ausgangspunkt bieten, um das weiter zu vertiefen, die Geschichte des weltweiten Anarchismus. Dadurch, dass es sich halt um ein theoretisches Werk handelt und um eine Makrostudie, das ist also eher eine Überblicksdarstellung bildet im Einzelfall. Vielleicht haben ja einige von euch schon von der Debatte um das Buch gehört, haben die eine oder andere Rezension gelesen. Und daher will ich mich auch gar nicht lange aufhalten mit dem großen Aufreger dieses Buches, der Anarchismus-Definition. Holger Marx und ich finden, dass gerade die Definition, Überraschung, dass sie das größte Verdienst dieses Buches ist, weil es nämlich so ist, dass sie das systematisch herleiten, die Autoren, und dabei orientieren sich an den Kernfragen einer jeden sozialen Bewegung, die sie auch an den Anarchismus stellen. Also was ist die Zielsetzung, wo agiert man, wie sieht der innere Aufbau anarchistischer Organisationen aus, überhaupt organisieren sich Anarchisten oder sind es alles Einzelkämpfer, wie ist das Verhältnis zur Gewalt, zu Parteien, zu etablierten Gewerkschaften etc. Die übliche Definition des Anarchismus, die in diesem Buch hier von Lucien und Michael kritisiert und auseinandergenommen wird, ist gut 100 Jahre alt und stammt von dem Juristen Paul Elsbacher, der damals dieses neue Phänomen des Anarchismus seinen Zeitgenossen erläutern und näher bringen wollte. Diese Definition ist auch heute noch geläufig. Demnach wurde das theoretische Fundament des Anarchismus von 7 Denkern gelegt. Gemeint sind Goodwin, Stirner, Proudhon, Tucker, Bakunin und Kropotkin und nicht zu vergessen Tolstoi. Lucien und Michael kommen recht schnell zu dem Schluss, der eigentlich auch auf der Hand liegt: Wenn diese illustre Truppe alles Anarchisten sind, dann kann der Anarchismus eigentlich nichts anderes als widersprüchlich und verworren sein. Die einzige Gemeinsamkeit, die diese 7 Denker haben, ist im Prinzip mit einem Schlagwort zu fassen, das ist der Anti-Etatismus. Hinter diesem Schlagwort verbirgt sich bei den verschiedenen Denkern eine ganz unterschiedliche Motivation und ganz unterschiedliche Inhalte. Die Folge, wenn man das alles in einen Topf wirft, ist ein unklares und ein minimalistisches Bild des Anarchismus. Hier in diesem Zusammenhang auf eine Klärung zu drängen, ist weniger ein akademischer Spleen, sondern es ist eine klare Orientierung, ist auch notwendig für eine Bewegung, die die Gesellschaft und die Welt verändern will. Von daher ist es auch eine politische Frage, die hier in diesem Buch aufgeworfen wird.
Eine kurze Anmerkung. Die Auseinandersetzung zwischen Marx und Stirner und ihre Folgen wäre eine eigene Sendung wert.
Vielleicht fragen sich jetzt einige, wo liegt eigentlich das Problem? Anti-Etatismus, Staatsfeindlichkeit ist so super, hört sich gut an. Das Problem ist, es genügt nicht. Wenn das alles gewesen sein soll, dann unterschlägt man zum Beispiel die sozialistische und antikapitalistische Stoßrichtung des Anarchismus. Dann öffnet man das Tor für die Vorstellung, dass individuelle Freiheit ohne soziale Gleichheit möglich wäre. Der Kern anarchistischer Staatskritik, wie er von Bakunin und Kropotkin formuliert wurde und wie er Konsens im überwiegenden Teil der anarchistischen Bewegung ist, dieser Kern ist also, dass der Staat ein Bollwerk gegen die individuelle Freiheit aller ist, dass er ein Bollwerk der Ungleichheit und der Hierarchie ist und dass er grundsätzlich immer nur eine Minderheitsveranstaltung ist, dass er also deshalb kein Instrument der Befreiung sein kann. Das sind anarchistische Positionen, die sich bereits in der ersten Internationale, also in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts, entwickelt haben. Also gegen Hierarchie, gegen Kapitalismus, gegen Grundbesitz, gegen Staat und Staatssozialismus. Für die Gleichberechtigung der Menschen, gleiche Rechte für Mann und Frau, über Ländergrenzen hinweg, ungeachtet der Hautfarbe und anderer ethnischer Merkmale, auf der materiellen Grundlage einer sozialistischen Produktion. Es dürfte inzwischen hinreichend deutlich geworden sein, dass Lucien und Michael den Anarchismus nicht als Buchphilosophie konzipieren, sondern als soziale Bewegung und als politische Kraft. Somit können von den 7 Urvätern des Anarchismus nur noch 2 als Anarchisten gelten, nämlich Bakunin und Kropotkin. Das heißt indes nicht, dass der Anarchismus ein monolithischer Block wäre. Kommen wir also zur Untergliederung des Anarchismus in eine aufständische und eine Massenstrategie. Hier handelt es sich, eine aufständische und eine Massenströmung. Hier handelt es sich um eine Unterscheidung auf strategischer Basis. Und muss man dazu sagen, offenbar genügt es Lucien und Michael nicht, einen neuen Kanon der Anarchie vorzuschlagen, mit dem Mittelpunkt eben auf Kropotkin und Bakunin, sondern sie verwerfen auch eine weitere traditionelle Unterscheidung im Anarchismus, nämlich in Anarchokommunismus und Anarchosyndikalismus. Und warum auch nicht? Solange sie das logisch herleiten, ist es durchaus gerechtfertigt. Ihr Argument lautet hier, des Anarchokommunisten wie Kropotkin, Malatesta, Bergman und auch Liu Shifu in China keineswegs Feinde des Syndikalismus gewesen sind, sondern in den Gewerkschaften auch soziale Instrumente der sozialen Revolution sahen. Zumindest waren sie der Ansicht, dass man keine besseren Instrumente als Massenorganisationen und insbesondere Gewerkschaften dazu hat. Im Unterschied zu den Anarchosyndikalisten waren sie vielleicht etwas skeptischer, etwas weniger optimistisch, was die Rolle der Gewerkschaften in der sozialen Revolution angeht. Das ist aber auch schon alles. Wesentlich ist außerdem, dass der sogenannte Anarchokommunismus keine eigene abgegrenzte Transformationsstrategie für eine soziale Revolution entwickelt hat. Die Anarchosyndikalisten ihrerseits sahen in den Gewerkschaften ein, ja, das Instrument zur sozialen Revolution. Und warum macht man die soziale Revolution? Um zum freiheitlichen Kommunismus, zum Anarchokommunismus zu kommen. So erklärte etwa die 1922 neu gegründete Internationale Arbeiterassoziation, IAA, ihr Ziel sei die freie kommunistische Zukunft. Von daher ist die Unterscheidung zwischen Anarchokommunismus und Anarchosyndikalismus nur noch eines, nämlich hinfällig. Wie gesagt, sehen Lucien und Michael den Anarchismus nicht als monolithischen Block. Wenn sie jetzt diese eine Unterscheidung verwerfen, haben sie natürlich auch ein anderes Kriterium im Angebot. Das wäre die Unterscheidung in Aufständischen und in Massenanarchismus. Letzterer kam in der Ersten Internationale bereits auf und erlebte einen zweiten Frühling mit dem Aufstieg des Syndikalismus Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Der aufständische, der insurrektionistische Anarchismus hingegen ist eng verbunden mit der Idee der Propaganda der Tat. Ihr war als mehrheitlich getragener Strömung nur ein kurzes Intermezzo beschieden, aber sie prägte ganz entscheidend das Bild des Anarchismus als bürgerliches Schreckbild. Man täuscht sich aber, wenn man meint, die Frage der Gewalt an sich wäre das Unterscheidungskriterium zwischen Insurrektionalisten und Syndikalisten. Der Unterschied hängt aber mit der Gewalt zusammen, nämlich welche strategische Rolle die Gewalt auf dem Weg zur Revolution spielen kann. Hier unterscheiden sich beide Strömungen ganz enorm. Für den aufständischen Anarchismus ist die Propaganda der Tat ein Mittel, um Massenbewegungen zu erzeugen. Für den Massenanarchismus hingegen ist Gewalt lediglich ein Mittel zur Verteidigung schon bestehender Massenbewegungen. Es ist indes nicht so, dass der Insurrektionalismus mit der Propaganda der Tat verebbt wäre. Nicht alle Anarchisten wandten sich davon ab, nicht alle folgten Kropotkin und Malatesta. Einer der Wortführer der Insurrektionalisten war Galeani und zu den bekanntesten gehören sicherlich auch Sacco und Vanzetti, die in den 20er Jahren nach einer Justizfarce und trotz einer internationalen Kampagne hingerichtet wurden. Die Insurrektionalisten waren der Überzeugung, dass alle unmittelbaren und partiellen Fortschritte für die Arbeiterklasse nicht von Dauer sind, solange die Produktionsmittel noch in Privatbesitz befindlich sind. Jede Lohnerhöhung oder jede Arbeitszeitverkürzung wird durch Preissteigerung oder intensivierte Ausbeutung aufgefressen. Daher können nicht Verbesserungen im Kapitalismus, sondern nur der Sturz des Kapitalismus selbst Ziel revolutionärer Betätigung sein. Mit spektakulären Anschlägen sollten die Massen für radikale Aktionen gewonnen werden. Ganz anders sieht der massenanarchistische Ansatz aus. Er geht davon aus, dass der Anarchismus in sozialen Bewegungen verankert werden muss, damit die Revolution von einer Massenbasis in der Bevölkerung aktiv getragen und nicht nur toleriert wird. Sie waren außerdem der Überzeugung, dass erkämpfte Reformen und Verbesserungen durchaus zur Verbesserung des Lebensstandards, zur Hebung des Lebensstandards der arbeitenden Massen dienen können. Und zugleich wird natürlich durch Errungenschaften das kollektive Selbstvertrauen der Arbeiterklasse gestärkt. Von daher der Schritt von der Klasse an sich zur Klasse für sich. Und das setzten sie Ende des 19. Jahrhunderts auch um. Die Anarchisten fanden damals ein sehr fruchtbares Feld in den Gewerkschaften. Man darf nicht vergessen, dass damals die Gewerkschaften auch von Staat und Unternehmern noch angefeindet und verfolgt wurden. Und so entstanden also in einer ganzen Reihe von Ländern syndikalistische Organisationen, etwa auf Kuba, in Frankreich, in den USA, Spanien, Schweden, Italien, Südafrika, das alles Ende des 19. bis ins erste Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts, also vor dem Ersten Weltkrieg. In den 20er Jahren folgte dann eine zweite Gründungswelle, hier mit Schwerpunkt in Lateinamerika, abermals in Mexiko, in Peru, in Bolivien Und hier in Lateinamerika, wie auch auf den Philippinen und in China, waren die Anarchisten, die sich dort in den Gewerkschaften engagierten, nahmen die sogar eine Vorreiterrolle für die Gewerkschaftsbewegung überhaupt ein. Somit ist also deutlich geworden, dass die Insurrektionalisten und die Syndikalisten dieselben Ziele und dieselben Prinzipien haben, dasselbe Ideal vor Augen haben, dass sie aber sehr unterschiedliche und sogar widersprüchliche Strategien verfolgen, um dieses Ziel der klassenlosen und staatenlosen Gesellschaft zu erreichen.
Weiter geht es mit dem Vortrag von Andreas Förster zum Buch Schwarze Flamme, revolutionäre Klassenpolitik in Anarchismus, Syndikalismus.
Worüber ich hier bisher noch kein Wort verloren habe, was in dem Buch aber eine auch ausreichend große Rolle spielt, ist die Kontrastfolie des Marxismus. Lucien und Michael widmen sich dieser Thematik sehr ausführlich. Ich persönlich denke, das hat auch damit zu tun, mit dem persönlichen Hintergrund. Wie gesagt, sie kommen beide aus Südafrika. Dort hat die Kommunistische Partei noch ein ganz anderes Standing, hat sehr großen Einfluss auch auf den Gewerkschaftsbund COSATU. Und von daher ist auch der marxistische Diskurs in Südafrika noch von ganz anderer gesellschaftlicher Bedeutung und von politischer Virulenz, als er das hierzulande vielleicht ist. Ich will aber dennoch das Thema nur ganz kurz anreißen, am Beispiel der Bauern, dass der Marxismusbegriff ja die Bauernschaft lange Zeit als Klasse auf dem absteigenden Ast, besten Fall ist unbedeutend, im schlimmsten Fall reaktionär, wohingegen der Anarchismus immer versucht hat, eine Brücke zu schlagen zwischen Bauern und Arbeitern. Auf marxistischer Seite hat sich das eigentlich erst nach der Oktoberrevolution gewandelt. Also dieses berühmte Schlagwort DDR, Arbeiter- und Bauernstaat, war lange Zeit auf marxistischer Seite überhaupt undenkbar. Dies, um nur ein Beispiel anzuschneiden. Ich denke aber, dass wir hier in dem Rahmen durchaus eine grobe Kenntnis der historischen Auseinandersetzung zwischen Marxismus und Anarchismus voraussetzen können, so dass ich mich jetzt lieber auf die massenanarchistische und syndikalistische Bewegung konzentrieren will und auf die strategischen und taktischen Debatten, die in dieser Bewegung geführt wurden. Vorab jedoch der Hinweis, dass der massenanarchistische Ansatz sich keinesfalls auf den Syndikalismus beschränkt. Natürlich spielen Gewerkschaften dort eine zentrale Rolle in diesem Konzept, aber in Westeuropa, vor allen Dingen auch in Spanien zum Beispiel, aber auch in Lateinamerika, war die Kulturarbeit und Bildungsbestrebung von sehr großer Bedeutung. Also man denke halt an die freien Schulen, an die Athenäen, auch an die Berufsbildung. Man darf ja nicht vergessen, dass etwa in Spanien oder auch in Lateinamerika und auch in China bis ins Mitte des 20. Jahrhunderts hinein weite Teile der Bevölkerung weder lesen noch schreiben konnten. Und in Frankreich zum Beispiel gab es Anfang des 20. Jahrhunderts noch kein System für eine Berufsbildung. Von daher bot sich dort ein weites Feld der Selbstorganisation, weil eben andere öffentliche Strukturen in diesem Bereich schlicht und einfach nicht existiert haben. Und dieses Feld wurde eben von der massenanarchistischen Bewegung durchaus bestellt und kultiviert. Ein weiterer Schwerpunkt der Betätigung war antimilitaristische Propaganda, ganz besonders natürlich in den Ländern, wo die Armee gegen Streiks eingesetzt wurde, also etwa in Frankreich. In Lateinamerika sind außerdem auch Mietstreiks überliefert, wo also im Prinzip bei Mietstreiks werden ja dann, wird die arbeitende Bevölkerung auch in ihrer Rolle als Mieter eben angesprochen. Bei diesen, sag ich mal, nicht gewerkschaftlichen Aktivitäten konnten die Aktivisten aber immer auch auf Strukturen der syndikalistischen Organisation zurückgreifen. Es ist also mitnichten so, dass der Syndikalismus am Betriebstor Halt macht und sich allein auf die Ökonomie borniert hätte. Schließlich strebt ja auch eine gesellschaftliche Transformation an. Von daher können solch wichtige Felder nicht ausgeklammert werden. Kommen wir nun aber zu den Debatten, zu den gewerkschaftlichen Debatten in der syndikalistischen Bewegung. Die drehten sich natürlich um strategische und taktische Fragen. Wie hält man eine syndikalistische Organisation auf revolutionärem Kurs? Wie geht man mit bestehenden Gewerkschaften um, die nicht revolutionär sind? Und kann sich eine syndikalistische Gewerkschaft in vorrevolutionären Zeiten auf Verhandlungen und Kompromisse mit den Unternehmern einlassen? Muss sie es vielleicht sogar? Oder ist es der Anfang vom Ende? Im Umgang mit nicht revolutionären Gewerkschaften legen Lucien und Michael drei Herangehensweisen dar, die historisch von einiger Relevanz war. Da ist zunächst die erste Herangehensweise, mit der auch heute Syndikalismus weitgehend identifiziert wird, nämlich der Gewerkschaftsdualismus. Das ist also die Gründung von Alternativgewerkschaften. Diesen Ansatz verfolgen sowohl die Organisationen, die in der IAA heute föderiert sind, also die CNT in Spanien zum Beispiel, die UCI in Italien und auch hier die V in Deutschland. Und auch die großen syndikalistischen Organisationen außerhalb der IAA, etwa die SAC in Schweden, die EWW mit Schwerpunkt in den USA oder die CNT in Frankreich, auch diese verfolgen einen alternativgewerkschaftlichen Ansatz und bauen ihre eigenen Organisationen auf. So, dass es eben die Mehrheitsauffassung ist, dass das und nur das ein syndikalistischer Ansatz wäre. Historisch war es allerdings keineswegs so. Es gab noch zwei weitere Optionen. Die zweite Option wäre das, was die Autoren etwas salopp Umkrempeln von innen genannt haben. Dafür bietet die französische CGT Anfang des 20. Jahrhunderts zum Beispiel, auch die mexikanische CGOM ist ein Beispiel. Das wäre also nicht der Marsch durch die Institution, sondern die Aneignung der gewerkschaftlichen Institutionen. Drittens schließlich wäre noch die Strategie des autonomen Syndikalismus eine Möglichkeit, die insbesondere in Großbritannien in der Shop-Stewards-Bewegung realisiert worden ist. Die heißt, dass man keine eigene Gewerkschaft aufbaut, dass man auch nicht versucht, offiziellen Einfluss in der bestehenden Gewerkschaft zu erlangen, sondern dass man Basisnetzwerke aufbaut, die handlungsfähig sind und die den Gewerkschaftsapparat durch direkte Aktionen unter Druck setzen können. Das sind im Groben und Ganzen die drei Optionen, die für syndikalistisches Engagement bestehen. Allerdings kann man natürlich nicht pauschal sagen, das ist jetzt die eine oder die andere, muss jetzt unbedingt und immer und ewig verfolgt werden, sondern man muss es in Abhängigkeit von dem konkreten Umfeld, von dem organisatorischen Umfeld, also wie sind die Gewerkschaften, die sonst bestehen, aufgebaut, wie ist der allgemeine Trend in der Gesellschaft, das muss alles in solche Überlegungen einfließen. Man sollte also diese Frage der Ansätze, die eine strategische Frage ist, nicht auf eine prinzipielle Ebene heben. Mitunter wurden aber auch in der syndikalistischen Bewegung eben solchen Debatten auch durchaus zu prinzipiellen Fragen erklärt. Sehr kontrovers diskutiert wurden auch und auch nahezu als Prinzip gehandelt die Frage, ob man formelle Verträge mit Unternehmern, mit den Ausbeutern heutzutage abschließen soll oder nicht. Die Debatte lief das ganze 20. Jahrhundert hindurch und die ist auch heute noch nicht abgeschlossen. Der legendäre Big Bill Haywood in den USA von den IWW sprach sich ganz entschieden gegen Tarifverträge, sonstige Vereinbarungen mit Unternehmern aus. Sei ein Pakt mit dem Teufel, sei das. Andere Wobblies, also die gleiche Organisation, waren sehr wohl dafür, weil nämlich die Gewerkschaften dadurch attraktiver werden und auch stabilisiert werden können und weniger bedroht werden im Alltag. Der Zwiespalt liegt natürlich auf der Hand. Zwar dienen Tarifverträge dazu, einerseits Erfolge über die Mobilisierung hinaus zu sichern. Und wir wissen ja alle, dass eine Mobilisierung sich nicht verstetigen lässt. Andererseits aber bergen sie natürlich das Risiko, dass eine Gewerkschaft gezähmt wird, wenn zum Beispiel in den Tarifverträgen eine Friedenspflicht enthalten ist, die die Gewerkschaft auf eine bestimmte Zeit, auf ein bestimmtes Verhalten festlegt. Damit wird natürlich die Gewerkschaft ihrer mächtigsten Waffe, des Streiks und der direkten Aktion beraubt. Ebenso umstritten wie die Frage der Tarifverträge war auch die Frage des Umgangs mit dem bürgerlichen und staatlichen Arbeitsrecht. Aber auch hier muss man sich vor Augen führen, dass in der goldenen Ära des Syndikalismus, also Anfang des 20. Jahrhunderts, die arbeitsrechtliche Einhegung von Arbeiterbewegungen und Klassenkämpfen sehr viel weniger bestanden hat, ganz rudimentär nur vorhanden war und dass sich das erst im Zuge des 20. Jahrhunderts zu dem ausentwickelt hat, was wir heute als Arbeitsrecht kennen. Hier stellt sich natürlich die Frage auch, Arbeitsrecht heißt immer auch rechtliche Zulässigkeit, heißt Schadensersatzforderung, heißt Einsatz von Polizei. Und wenn das Arbeitsrecht ganz strikt als Fessel im Prinzip verwendet wird seitens des Staates, dann ist es eigentlich recht einfach, eine Entscheidung dazu treffen, wenn also zum Beispiel vor einem rechtlich anerkannten Streik, der eben nicht sofort ein polizeiliches Eingreifen rechtfertigt, wenn vor einem solchen Streik Verhandlungsrunden zwischen Kapital und Arbeit vorgeschrieben sind, wie es lange Zeit in Australien und in Südafrika der Fall war, wie es übrigens auch solche obligatorischen Schlichtungen vor jeglicher Arbeitsorganisation, vor jeglichem Arbeitskampf, gibt es durchaus auch hierzulande, wird laut darüber nachgedacht. Üblicherweise immer, wenn Streiks auf Flughäfen oder bei der Bahn durch sogenannte Spartengewerkschaften erfolgen, dann wird auch hierzulande über so eine obligatorische Schlichtung nachgedacht. Also es ist nicht irgendwas, was früher irgendwann mal in bösen Zeiten Thema war, sondern es ist auch noch ganz aktuell, denn das Streikrecht ist ein ganz zentrales Ding bei Gewerkschaften. eigentlich die Entscheidung da leicht zu fällen, falls man so erpresserisch vor die Wahl gestellt wird. Das stimmt allerdings nicht ganz, denn wenn man sich dafür entscheidet, so eine Bruskierung zurückzuweisen und eben solche Vorgaben seitens des Staates nicht zu akzeptieren, steht man natürlich direkt vor der Frage, wie man mit staatlicher Repression umgeht und eine illegale oder rechtlich nicht existente Organisation steht natürlich vor ganz anderen Problemen, hat einen ganz anderen Handlungsspielraum, der in aller Regel befinden sie sich dann in einer Position, wenn nicht der Schwäche, so doch der Unterlegenheit und da muss man natürlich ganz schnell wieder rauskommen. Also von daher kann man schon sagen, dass die Entscheidung auch nicht so leicht fällt, wenn man mit so einem Problem konfrontiert wird. Hier ins Detail zu gehen, würde aber ein bisschen weit führen. Vielleicht können wir das gleich noch in der Diskussion machen. Mit Fragen der Tarifverträge und des Arbeitsrechts und der Auswege aus einer marginalen Situation sind wir angelangt in der Gegenwart. Die Aktiven der V, aber auch Linke in DGB-Gewerkschaften sind im Prinzip auch mit den gleichen Fragen konfrontiert. Also wie geht man mit dem Instrument des Betriebsrats um, was ja durchaus eine Funktion haben kann, eine Belegschaft passiv zu machen oder auch zu entmündigen. Wie kann man die Kolleginnen und Kollegen im Betrieb überhaupt mobilisieren, um Verbesserungen durchzusetzen oder Ungerechtigkeit zu beenden? Wie können die Spaltungen zwischen Kernbelegschaft und Leiharbeitern aufgehoben werden, etc.? Diese Frage stellen sich allen Leuten, die heutzutage gewerkschaftlich aktiv werden wollen. Und dass wir im Heute und hier und heute gelandet sind, ist kein Zufall, denn genau das ist das Ziel von Lucien und Michael mit diesem Buch. Sie wollen die Tradition des Anarchismus für heutige Kämpfe fruchtbar machen. Ich habe den Schwerpunkt meines Vortrags jetzt bewusst aufs Konzeptionelle gelegt. Wie gesagt, es gibt viele historische Beispiele darin, die aber im Wesentlichen die Argumentation nur illustrieren. Der Geschichtsband, wo tatsächlich die globale anarchistische Geschichte dargestellt wird, ist Band 2, der auch auf Englisch noch nicht erschienen wird, aber in Arbeit ist. Und ich will nun zum Abschluss nochmal ein kleines politisches Resümee versuchen. Also ich hoffe, das ist auch deutlich geworden bereits. Im Kern dreht es sich bei den syndikalistischen Debatten darum, wie man am besten eine revolutionäre Massenbewegung aufbaut. Der Verweis auf die viel gerühmte Spontaneität der Massen hat uns ja bisher nicht sehr viel weitergeholfen. Klar ist aber auch, solange es sich um eine Massenbewegung handelt, lässt sich das auch kaum vereinbaren mit kleinen anarchistischen Affinitätsgruppen. Von daher ist die Definition des Anarchismus als soziale Bewegung mit einem politischen Konzept so wichtig, weil sie eine Anregung gibt, die Praxis der anarchistischen Bewegung der letzten 45 Jahre zu überdenken. Und die Darstellung der vielfältigen Debatten, die ich jetzt kurz skizziert habe, auch mit den drei strategischen Ansätzen innerhalb der massenanarchistischen Bewegung, mit den unterschiedlichen Antworten, die auf die gleichen Fragen innerhalb einer Bewegung, auch innerhalb einer Organisation gegeben wurden, legen außerdem nahe, dass man sich vielleicht verabschieden sollte von der Idee einer reinen Lehre, die meistens natürlich besonders radikal ausfällt. Das heißt allerdings nicht, dass wir auch im massenanarchistischen Ansatz Themen wie Feminismus und Antirassismus, wie Internationalismus und Pazifismus ad acta legen sollten. Allerdings, schließlich wollen wir die Gesellschaft ja verändern, von daher müssen wir diese Themen auch angehen und müssen wir gucken, wie wir die in die Gesellschaft reintragen. Allerdings, denke ich, sollte man überlegen, wie man diese Themen in einen massenanarchistischen Ansatz, in eine Massenstrategie integriert. Denn nur so kann die breite anarchistische Bewegung, die zumindest theoretisch breit ist, auch zu einer wirklich breiten anarchistischen Bewegung werden. Nur so können wir anknüpfen an die Spannbreite, die Toleranz und die Schlagkraft früherer Tage.
Die Syndikalisten wollen keine Diskriminierung.
In dem Sinne, dass schwarze oder andersfarbige Frauen, unqualifizierte, qualifizierte Arbeiter ausgegrenzt worden wären. Die IWW zum Beispiel in den USA war damals zu der Zeit nicht nur die Gewerkschaft, die einen industriegewerkschaftlichen Ansatz verfolgt hat, also was wir heute Industriegewerkschaft Metall zum Beispiel als erste realisiert hat, sondern damals waren die Gewerkschaften noch nach Berufen organisiert, sodass in der Schiffswerft 50 verschiedene Gewerkschaften am Werk waren, je nachdem halt nach Berufen unterteilt. Und die hatten als erste einen industriegewerkschaftlichen Ansatz, eine Firma, eine Gewerkschaft. Das war die eine Neuerung, die sie brachten, und die andere Neuerung war eben, dass sie alle aufgenommen haben. Schwarze, Frauen,
Qualifizierte, Unqualifizierte. Damals waren die anderen Gewerkschaften halt sehr elitäre Clubs und das hat auch einen sehr großen Teil der Anziehungskraft der IWW im frühen 20. Jahrhundert ausgemacht. Ähnliche, die hatten auch Ableger oder sie waren auch eigenständige Gründungen, zum Beispiel in Südafrika. Dort waren syndikalistische Organisationen die ersten, die von schwarzen Arbeitern auch gegründet wurden. Vorher waren halt die weißen Einwanderer aus Großbritannien vor allen Dingen, die hatten natürlich ihre Organisation, aber es waren weiße Organisationen, Arbeitsorganisationen, die teilweise auch Barriere verteidigt haben, dass also bestimmte Berufe weißen Arbeitern vorbehalten werden sein sollten. Und dagegen hat der Syndikalismus immer ganz stark Front gemacht, hat gesagt, wir sitzen alle in einem Boot, wenn die Lage für schwarze Arbeiter sich verschlechtert, dann verschlechtert sich früher oder später auch die Lage der weißen Arbeiter. Unsere Stärke ist, sich nicht spalten zu lassen und gemeinsam gegen das Kapital zu kämpfen. Das ist ein ganz grundsätzlicher Ansatz und es wird halt auch ausgeführt, wie sich das etwa bei den IWW realisiert hat. Es hat sich auch wie andere Gründungen in Südafrika zum Beispiel, auch in Australien hat es gegeben, die auch offen waren, die gegen Abschottung des Arbeitsmarktes auch in Einwanderungsfragen ganz stark Positionen bezogen haben, auch dort Streikaufrufe gemacht haben und sich dort ganz stark teilweise auch gegen sozialistische Labour-Regierungen gewandt haben. Und Brasilien war das, glaube ich, also Lateinamerika irgendwo, war es auch so, dass dort gab es ja auch eine sehr starke, durch ehemalige Sklaven, eine sehr stark gemischte Bevölkerung. Und auch dort haben sie versucht, allerdings mit jeweils unterschiedlichem Erfolg an eben die Teile der Arbeiterklasse heranzukommen, die eben von der weißen Arbeiterbewegung außen vor gelassen werden, eben einfach aus dem Ansatz heraus, gemeinsam sind wir stark.
Soweit der Vortrag von Andreas Förster zu dem Buch Schwarze Flamme, revolutionäre Klassenpolitik im Anarchismus, Syndikalismus. Die anarchistischen Ideen werden wieder notwendig und aktuell, in einer Gesellschaft, wo Geheimverhandlungen immer üblicher werden. Nicht nur das Freihandelsabkommen zwischen den USA und Europa wird geheim verhandelt. Die Koalitionsgespräche finden geheim statt und bei der SPD darf dann das Fußvolk abstimmen, wie auch das Parlament nachher. Ich bedanke mich daher bei der Freien Arbeiterinnenunion München und bei Andreas Förster für den Vortrag. Die Sendung können Sie nachhören und downloaden bei den Freien Radios. freie-radios.net freie-radios.net. Am Mikrofon verabschiedet sich Werner Klotsche.